Ich begrüße Sie zum ersten Blick am Nachmittag. Es geht um Rendering im Browser, Kartenrendering im Web. Und wir beginnen mit OpenLayers, OpenLayers Feature Frenzy mit Andreas Hotschewar und Marc Janssen.
Ja, danke schön. Das ist unser Logo. OpenLayers Feature Frenzy ist der Titel dieses Vortrags und wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben relativ viele Folien gemacht und wir hoffen sehr, dass wir das in der Zeit hinbekommen.
Aber als erstes, Entschuldigung, wir sind zwar keine Rockstars, aber wir tun so Stage-Selfie.
Erst reden.
Yo, wave your hands.
So, ja, wunderbar. Was in den nächsten 20 Minuten passiert, wir wollen uns ganz kurz vorstellen und schließlich auch noch OpenLayers für diejenigen unter Ihnen und euch, die das noch gar nicht kennen, einmal erwähnen, was es ist. Dann werden wir uns dem Hauptblock widmen, Feature Frenzy, also wir wollen viele Sachen zeigen und schließlich wollen wir einen kleinen Ausblick wagen in das, was vielleicht in den nächsten Versionen kommen könnte. Ganz kurz Meta. Mein Name ist Marc, ich bin von der Firma Terrestris. Wir haben vorne einen Stand, kommen Sie da gerne vorbei, dann können wir über alles Mögliche mit freier Software und Geo unterhalten uns. Ich bin Kernentwickler und auch im Project Steering Committee bei OpenLayers und ja, mache solche Dinge wie jetzt hier, längere Zeit jetzt nicht, aber da habe ich jetzt natürlich wieder große Lust drauf, national und international auf Konferenzen zu sprechen und zu unterrichten.
Hallo, ich bin Andreas. W3Geo ist die Firma, die ich mitbegründet habe und wo ich Geschäftsführer bin, mit Sitz in Wien und Graz. Meine Open-Source-Aktivitäten erstrecken sich nicht nur auf OpenLayers, sondern auch auf andere Projekte. Und ich bin JavaScript-Entwickler aus Leidenschaft. Deshalb bitte die fetten Code-Schnipsel, die in dem Vortrag kommen, von mir auch zu entschuldigen. OpenLayers ist eine Web-Mapping-Library, ist in JavaScript geschrieben. Für Browser und läuft großteils auch unter Node.js, um es auf Servern oder sonst wie zu verwenden, ist Open-Source-Software mit einer BSD-Lizenz und hat eine sehr aktive Community. OpenLayers kann wirklich fast beliebige Geodaten in irgendeiner Form zu Karten machen, aber nicht nur das, es hilft auch bei Analysen von Geodaten, auch beim Editieren und Erstellen von Geodaten, kann sehr viele gängige Datenformate out of the box, kann sonstige Formate mit wenig JavaScript-Code auch einbinden und vieles mehr. Im Vergleich zu Leaflet ist OpenLayers umfangreicher, dafür aber schwerer zu lernen. Im Vergleich zu Mapbox.jl.js und Maplibre.jl.js ist es wahrscheinlich flexibler, aber auch etwas langsamer, mit vielleicht nicht ganz so hochklassigen Rendering. Das ArcGIS Map SDK für JavaScript unterscheidet sich von OpenLayers dadurch, dass es dort einen Vendor-Login gibt und bei uns nicht. Das bringt uns gleich zum Hauptteil unseres Vortrages, nämlich dem Feature Frenzy, was kann OpenLayers? Und weil es immer wieder gefragt wird, nachdem sich bei den OGC-Standards in letzter Zeit wieder einiges tut, wie sieht's aus mit OGC-Standards? Also die traditionellen Standards wie WMS, WFS, das GML-Format und auch WMTS werden schon seit sehr langer Zeit unterstützt. Und diese neuen APIs sind ja im Prinzip HTTP-basiert. Das heißt, die kann OpenLayers großteils auch. Und das werden wir auch in den ersten Beispielen dann gleich sehen. Zum Beispiel OGC API Tiles gibt es für Map, also Raster und Vector. Hier ein kurzes Code-Schnipsel, wie OGC API Tiles mit einem OGC Vector Tile Layer aussieht. Die URL ist angenommen ist hier auf meinem lokalen Rechner oder Server. OGC API und ich zeige mir die Tiles der Countries Collection im Web Mercator Tilegrid an. Das Ganze sieht dann so aus. Karte aus Kacheln, kann man reinzoomen, nichts Aufregendes. Warum nicht aufregend? Weil kein Style. Naja, und dafür, there's an API for that, OGC API Styles, unterstützt auch im Gegensatz zu früheren OGC Standards, wo SLD ja ein eher mühsamer Standard war, jetzt auch den Mapbox Standard zur Beschreibung von Styles für eine ganze Karte, nicht nur für einzelne Layer. Und zu dem vorher gezeigten Code-Schnipsel müsste man eigentlich nur diese eine Zeile hinzufügen. Der Import ist nur da, um zu zeigen, das kommt nicht direkt aus OpenLayers, sondern aus der OL Mapbox Style Library. Die ist auch eingebaut in OpenLayers zum Teil, um eben die Mapbox Styles zu interpretieren. Und dann sieht das Ganze so aus. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht so der super aufregende Style. Das ist die Standard Natural Earth Karte mit den Ländern in verschiedenen Farben. Bessere Kartografie können wir nicht, können wir schon. Gibt ja jetzt auch in Deutschland ein sehr geiles neues Kartenwerk, die basemap.de, die ebenfalls mit Mapbox-Style ausgestattet ist. Und hier verwenden wir auch wieder die OL Mapbox-Style Library, um im Prinzip mit einem Befehl apply diese Karte hier gleich einzubinden. Und das Ganze sieht dann so aus, jetzt zentriert auf unseren aktuellen Standort. Kleiner Hinweis hier, früher war OpenLayers immer die Bedienelemente blau, jetzt sind sie grau, das entspricht unserem Alterungs- und oder Entwicklungsprozess auch. Wunderschöne Karte, super Performance, schönes Kartenbild in verschiedensten Zoom-Stufen. Und auf der Webseite von basemap.de wird noch empfohlen, das so einzubinden, also unter Verwendung des Mapbox.gl.js Kartenlibrary hat halt den Nachteil, dass man dann zwei Kartenlibraries hat. Inzwischen kann das OpenLayers selber auch so gut, dass man das, glaube ich, nicht mehr braucht, aber man kann es so machen, wenn man wirklich genau das gleiche Kartenbild wie im offiziellen Viewer haben will. Ein Thema, auf das ich etwas großzügiger heute eingehen möchte, weil es nicht so bekannt ist, dass man da viel mit OpenLayers auch machen kann, ist räumliche Analyse, direkt im Browser oder auch am Server. Wir haben eingebaute Vektor- und Rasteranalysefunktionen. Von den Rasteranalysefunktionen wird dann Marc noch mehr zeigen. Es ist kombinierbar mit externen Libraries, wie zum Beispiel TURF oder GeoTIFF. Und es sind, und das macht es spannend, analytische und grafische Ansätze möglich. Ich werde ein bisschen was dazu zeigen. Elemente zur interaktiven Benutzerführung bringt OpenLayers mit und in Summe ergeben sich fast grenzenlose Möglichkeiten. Das Beispiel, was ich jetzt zeige, ist inspiriert durch eine Applikation, die wir von W3Geo kürzlich implementieren durften. Das ist der Agraratlas von Österreich. Und da geht es darum, dass man landwirtschaftliche Flächen, die sogenannten Schläge hat. Das sind diese braun umrandeten Felder hier, ein kleiner Ausschnitt. Und dann gibt es dazu Hangneigungsklassen. Im Agraratlas ist das ein vorberechneter Datensatz. Hier hole ich mir die Hangneigungen aus einem offiziell verfügbaren 1 Meter Airborne Laser Scanning Höhenmodell des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen in Österreich. Und was kann ich mit dieser Applikation jetzt tun? Ich sehe hier die Hangneigungsklassen, die haben alle eine Bedeutung. Diese zum Beispiel bedeutet 0 bis 10% Steigung, also Steigung in Prozent. Und ich sehe dann auch gleich hier den Anteil an der Schlagfläche. Ich mache das vielleicht ein bisschen größer, damit man das auch lesen kann. Bei diesem Schlag hat diese Hangneigungsklasse 94% Anteil am Gesamtgrundstück. Dann gibt es noch eine kleinere hier, die hat weniger Anteil. Und diese Berechnung passiert on the fly. Und das möchte ich jetzt kurz zeigen, wie das funktioniert. Das erste ist das Höhenmodell, das dieser Hangneigungskarte zugrunde liegt, kommt aus einem GeoTIFF. Auch das wird Marc noch mehr zeigen. Und es ist jetzt nicht nur möglich, mit dem eingebauten GeoTIFF-Layer, den es in OpenLayers auch gibt, zu arbeiten, sondern man kann im Prinzip beliebige Daten in Image-Tiles hineinfügen. Und dieses Code-Schnipsel zeigt, wie ich mir mit der GeoTIFF-Library die Daten holen kann. Das ist diese Funktion getGradientData, die ich dann auch noch kurz zeige. Und der eigentliche Trick ist, ich kann diesem Teil, das hier befüllt werden soll, eine dynamisch generierte Data-URL geben. Das ist der Inhalt dieses Bildes. Und in dieser getGradientData-Funktion wird eben das GeoTIFF geholt und ausgerechnet, wie ich von den Höhendaten auf die Hangneigungsklassen komme, mit der Methode, die hier unter der URL, das können Sie sich dann zu Hause anschauen, beschrieben ist, wie das in ArcGIS in einer 3x3-Nachbarschaft berechnet wird. Das zweite Spannende hier ist, wir erzeugen hier in diesem Pop-up rechts in einer Headless-Map das Polygon des Schlages dieser Landwirtschaftsfläche noch einmal. Und wozu wir das verwenden, Stichwort Subpixel Mask, das zeige ich auch gleich. Die Headless Map, das ist was man öfter braucht. Man kann in OpenLayers neben der Karte, die man darstellt, auch im Hintergrund Karten erzeugen, die der Benutzer nicht unbedingt sieht, um eben zum Beispiel Bilder zu generieren. Hier erzeuge ich aus dem aktuell gewählten Schlag, also das Selected Feature, einfach mit einer schwarzen Flächenfüllung dieses Polygon und mache das in einer eigenen View, die genau auf dieses Polygon nur hinzoomt, setze dann die Karte mit der Breite und Höhe und Resolution ist jetzt 1, ich habe nicht dazu gesagt, aber dieses Höhenmodell hat eben einen Meter Auflösung. Und dann gibt es eine Render-Sync-Funktion, die die Karte sofort rendert und das Ergebnis ist, kann ich mir dann sofort aus dem Target, wo es hingerendert ist, wieder als Data-URL holen und das ist dann wirklich wie ein PNG-Bild oder so in diesem Pop-up eingebunden. Und ich habe schon erwähnt, diese Subpixel-Mask ist das eigentlich Spannende, weil damit mache ich die Berechnung der Anteile der einzelnen Hangneigungsklassen an der jeweiligen Fläche. Subpixel Mask bedeutet, wenn man sich hier das ansieht, wo der weiße Pfeil hinzeigt, die Pixel am Rand haben nicht die volle Flächenfüllung, sondern sind umso transparenter, je weiter sie weg sind von der Randlinie dieses Polygons. Und damit kann ich die Berechnung etwas genauer machen. Hier bei einem Meter Rasterauflösung ist es nicht so tragisch, aber wenn ich 5 Meter Rasterauflösung hätte oder so, dann macht das schon einen Unterschied, ob ein Pixel drinnen ist oder draußen aus dem Polygon. Und hier habe ich eben den Kompromiss, wenn der Alpha-Wert, das ist die Transparenz, das ist ein Wert zwischen 0 und 255, wenn der größer 0 ist, dann zähle ich dieses Pixel. Ich zähle einfach alle Pixel. Ich gehe das ganze Bild durch und zähle alle Pixel, die in dieser schwarzen Maske drinnen sind. Und die, die nicht die vollen 255 an Opacity haben, sondern eine Transparenz, werden nur anteilig gerechnet. Also die Fläche einer solchen Rasterzelle ist die Auflösung in Units pro Pixel, also Meter pro Pixel, zum Quadrat mal dieser Alpha-Wert. Das heißt, wenn der 50% Transparenz hat, dann zählen von diesen 25 Quadratmetern nur 12,5 Quadratmeter. Und damit kann man eben schöne räumliche Analysen machen und damit darf ich auch wieder an den Marc weitergeben.
Genau, bevor ich jetzt dann zu den Rasterdaten noch ein bisschen mehr erzähle, wollte ich noch eine Vektorfunktionalität erläutern. Ich würde jetzt gerne zeigen, etwas, das nennt sich eben nicht Snapping. Snapping, also das Schnappen beim Digitalisieren von Geometrien, das kann OpenLayers schon sehr lange. Jetzt seit Version 7.1, soweit ich weiß, können wir auch Tracing. Das heißt, ich klicke einmal, ich würde jetzt hier neue Geometrie ergreifen. So würde ich das zum Beispiel machen. Klack, habe ich eine neue. Und wenn ich die jetzt aber genau hier entlang dieser existierenden Rahmens quasi digitalisieren möchte, klicke ich einmal, gehe rüber, klicke ein weiteres Mal und jetzt, ich klicke jetzt nicht mehr, sondern ich bewege nur noch meine Maus hin und her und während man hier quasi die Maus bewegt, wird der ganze Rest halt einem für einem schon abgenommen, halt bezüglich des Snappings. Und dieses Tracing sorgt dafür, dass wir eine wunderbare, schöne, lückenlos anschließbare Geometrie bekommen. Das haben wir schon in vielen Projekten tatsächlich erfolgreich eingesetzt und ist eine ganz schöne Sache. So sieht das aus, so machen Sie das dann quasi, Trace Source, das ist hier die relevante Einstellung quasi, da gibt man die Quelle an eines Layers, auf denen dann halt quasi dieses Tracing funktionieren soll, was man hier auch sieht, wir arbeiten auch ständig an der Benutzerfreundlichkeit von Open Layers, diese Form, diese Kurzform hier mit Name und dann ein Wert, wie man quasi die Farbe des Striches quasi dieser gezeichneten Geometrie bestimmt. Das ist auch wiederum vereinfacht und der eine oder andere wird das hier und da noch nicht gesehen haben. Aber so kann man Vektoren auch stylen in Open Layers. Vielleicht kennen Sie noch die andere, immer noch unterstützte Version. Aber ja, auch da werden wir besser. Was man hier sieht, ist jetzt wiederum dann Rasterdaten. Ich hoffe, es ist halbwegs erkennbar, dass es Deutschland ist. Man sieht hier grüne, rote und weiße Pixel und nur damit Sie das ein bisschen einsortieren können, eigentlich ist das quasi das, was man hier im Hintergrund geladen hat. Das ist eine Klassifikation, Landnutzungsklassen quasi von der Firma Mondialis errechnet für Jahre 2016, das sehen wir jetzt gerade, und für 2020 deutschlandweit. Und der Unterschied zwischen diesen beiden, das könnte jetzt vielleicht das sein, was einen wirklich interessiert. Und das kann man alles mit Open Layers halt machen. Man muss dafür nicht zwingend eine serverseitige Software bemühen. Im letzten Jahr habe ich quasi gezeigt, okay, färb mir mal alle Pixel ein, die sich zwischen diesen 2 Jahren, die wir hier betrachten, in Orange einfach. Vielleicht erinnert der eine oder andere sich da noch. Dieses Mal bin ich ein bisschen anders vorgegangen und habe eigentlich an diesem Beispiel von vor einem halben Jahr nur das Folgende geändert. Hab nämlich gesagt, mach mir das nicht orange, sondern färb mir die Klassen, also diese Pixel rot ein, wo quasi entwaldet wurde, also Wald verloren wurde. Früher war das halt, 2016 war es eine Waldklasse, danach ist es irgendwas anderes. Und das, was irgendwas anderes war und nun aber in 2020 Wald, das mach mir grün und Build Up, also quasi, ich nenne es mal versiegelt. Versiegelt ist, glaube ich, ein guter Name dafür. Das sind die weißen Pixel. Und wie habe ich das gemacht? Einfach, indem ich wie folgt, diese Klassen, die kenne ich, die sind in diesem GeoTIFF drin. Ne, also 10, merken Sie sich, ist Wald quasi und 40 ist Build-Up. Und das ist der Stil, den ich benutze, um das quasi darzustellen. So, das sieht jetzt nach ganz vielen eckigen Klammern auf, die Sie hoffentlich nicht so sehr verwirren. Band 1 ist jeweils 2020, also überall, wo hier 20 Band, eckige Klammer auf, Band 1, eckige Klammer zusteht, da beziehe ich mich auf 2020, vergleichbar hier mit 2016. Das heißt, färbe mir für jedes Pixel, färbe mir alle Pixel, wo diese Bedingung hier, diese obere hier, zutrifft, nämlich, dass die Pixelwerte gleich sind, färbe mir die transparent, die interessieren mich nicht. Die haben sich scheinbar nicht geändert zwischen diesen zwei Jahren, also mache ich sie transparent, das steht hier. Dann jetzt das nächste, wiederum diejenigen, die in einem Jahr 10 waren, sie erinnern sich, 10 ist Wald, und in einem anderen Jahr irgendwas anderes waren wie Wald, und wenn beide diese Bedingungen zutreffen, dann färbe mir die, ich glaube, rot. Ja, das müsste was Rotes sein. Oder, nee, das ist was Grünes, sorry, RGB. Das sind diese grünen Pixel. Und analog auch an den anderen Stellen. Und das Ganze passiert clientseitig, das heißt, dieses GeoTIFF, was Sie da eben gesehen haben, kurz, das existiert auf dem Server von Mondialis und hat eine visuelle Ausgestaltung, aber die ignoriere ich komplett und blende mir meine eigenen an, um meine quasi eigenen visuellen Analysen zu machen. Und das Schöne an der Stelle ist tatsächlich auch, dass diese beiden Klassifikationen in Gänze 450 MB groß sind, also jede, also quasi fast müsste ich jetzt fast 900 MB Daten übertragen, wenn ich die alle laden wollte im Browser. Das ist aber ein Cloud-Optimized GeoTIFF, das heißt einfach dank HTTP Range Requests lade ich in Wirklichkeit nur 800 Kilobyte. Das heißt, weil diese Daten gut aufbereitet sind, kann ich sie einfach nur, ja, ich kann sie auf diesem Server liegen lassen und mir nur das holen, was ich brauche, dann analysiere ich das und stelle es irgendwie dar oder lese es noch irgendwie aus. Das Ganze kann man noch ein bisschen weiter treiben. Hier schauen wir auf eine sogenannte PM-Tiles, Protomap-Tiles-Datei. Die ist im Original 28 GB groß und Cloud-Optimized GeoTIFFs, das sind quasi Rasterdaten, die man in einer speziellen Art und Weise super nutzen kann, unter anderem in OpenLayers. Und bei PM-Tiles ist es so, da kann man auch Vektordaten drin verpacken. Das heißt, eigentlich ist das so vom Prinzip, dass man nämlich mit HTTP Range Requests nur Teile von diesen riesen 28 GB abfragt, eigentlich ziemlich vergleichbar, kann aber halt Vektoren und Rasterdaten darstellen, sodass dann jetzt hier im konkreten Fall eigentlich nur 95 Kilobyte abgerufen werden. Wie sieht das Ganze aus? So, dass zur Einordnung oben links, also im Norden und Westen, sehen Sie quasi noch einen Teil Australiens. Das hier ist Neuseeland und im Client wird das Ganze gerendert. Ich kann jetzt hier die Überhöhung verändern, den Sonnenstand oder den Winkel der Sonneneinstrahlung. Sie sehen, diese ganzen Daten, diese ganzen Manipulationen finden alle im Client statt. Und das Lilane hier unten, das sind dann auch tatsächlich, ne, falsche Richtung gezoomt, das sind dann auch schließlich dann Vektoren. So, ich habe mir viel Mühe gegeben beim Ausgestalten. Gleich kommen sie dann auch. Das sind Gebäude, wie gesagt, auch jetzt hier aus einer PM-Tiles-Datei rausgeladen. Das heißt, diese Dateien liegen einfach auf einem Server. Man braucht keinen Geo-Server oder sonstige Server-Middleware, sondern man erzeugt diese Daten, legt die auf einen Cloud-Server zum Beispiel oder einen ganz normalen Server und dann kann man sie in einem JavaScript-Framework einfach in HTML abholen, rendern, untersuchen oder sonstiges mitmachen. Finde ich sehr beeindruckend. Fließender Übergang zum Ausblick. Was Sie jetzt hier sehen, ist eine Datenquelle. Das ist noch Work in Progress und noch nicht gemerged. Das heißt, das können Sie natürlich ausprobieren, weil der Code öffentlich ist. Aber es ist noch in keiner herunterladbaren Version. Und daher so ein bisschen der Übergang zum Ausblick. Hier sieht man quasi ein Rasterbild und jedes Pixel auf diesem Raster stellt quasi eine Bewegungsgeschwindigkeit dar in X und in Y-Richtung. Und damit kann man sowas machen. Das sind quasi Particle Flow. Das heißt, aus diesen X- und Y-Bewegungen haben wir quasi so ein Vektorenfeld gemacht und dann lässt man Partikel da drauf fallen und hier sieht man zum Beispiel Windgeschwindigkeiten. Und das Schöne an der Stelle ist, Das ist also, wie gesagt, noch Work in Progress, aber es für verschiedenste meteorologische Fragestellungen ist das eigentlich eine ganz schöne Option, um diese Daten quasi darstellen zu können. Und man kann ja auch reinzoomen. Das dauert dann immer ein Sekündchen, bis das es sich irgendwie anpasst. Und die Geschwindigkeit oder die Farbe wird hier quasi durch die Geschwindigkeit symbolisiert. Hell ist, glaube ich, schneller. Ist ganz nett. Und inspiriert von diesem Beispiel, da sieht man auch, wir haben am Anfang diesen Vergleich gehabt mit verschiedenen anderen JavaScript-Bibliotheken. Das ist jetzt hier ein Beispiel WebGL Windmap. Ich glaube, es ist sogar ohne Mapbox-Technologie gemacht, sondern einfach mit reinem WebGL. Das heißt, man inspiriert sich schon durchaus untereinander. Ne? Später hier wird auch noch ein Leaflet-Talk sein und so weiter und so fort. Also wir inspirieren uns schon untereinander. Und das war die Basis quasi für dieses Experiment von Tim Schaub. Und kann schon sein, dass das in der nächsten Version von OpenLayers mit drin ist, womit wir beim Ausblick sind. Andreas, übernimm. Wir haben noch 2 Minuten.
Ja, also was auf jeden Fall kommen wird, ist mehr WebGL, dazu gleich ein eigener Vortrag, aber auch Canvas 2D, unsere jetzige Render-Technologie, ist nach wie vor sexy und auch da arbeiten wir weiter. Gibt es auch neue Technologien, die inzwischen in allen Browsern kommen. Das wurde auch etwas durch unsere Community angeleiert. Danke an die, die das in den gängigen Browsern umgesetzt haben, den Offscreen-Canvas. Webworkers werden eine größere Rolle spielen, um beim Laden von Daten die Karte nicht ins Stocken zu bringen. Neue Standards wie die Spatial Temporal Assets Catalog Stack sind in Arbeit und einiges mehr. Grundsätzlich muss man sagen, OpenLayers ist schon eine sehr reife Bibliothek. Das heißt, es gibt keine fixe Roadmap mehr für Sachen, die dazukommen. Die Interessen und Contributions der Community bestimmen die Richtung. Man kann das Projekt auch sponsern, entweder direkt ans OpenLayers-Projekt, das wird verwendet für Codesprints und dergleichen und für Workshops, oder man sponsert einzelne Entwickler, also können ihren Lieblingsentwickler sponsern für die Projektmaintenance und die Entwicklung neuer Features auch. Damit sind wir auch schon, glaube ich, pünktlich am Ende, bedanken uns für die Aufmerksamkeit und freuen uns über Fragen und Feedback.
Es kam eine Frage online rein. Kann sich OpenLayers problemlos an Responsive Web anpassen? Und wie würde es gemacht werden?
Responsive
Web. Kann sich OpenLayers an Responsive Web anpassen?
Responsive Web im Sinn von Responsive Design nehme ich an, oder ist da was anderes gemeint mit Responsive Web?
Ich würde jetzt auch sagen, kleines Display auf dem Handy, groß.
Genau, ja. Bildschirm. Ja, auf jeden Fall. Also OpenLayers muss man jetzt nichts Besonderes tun, dass es funktioniert. Ich glaube, diese Präsentation können Sie sich auch am Handy anschauen, wird ganz normal funktionieren. Und die Bedienelemente muss man halt eventuell eben responsiv gestalten, wie bei jeder anderen Web-Applikation auch. Aber OpenLayers unterstützt das ganz seamless und problemlos, ja.
Dann kam die zweite Frage, könnt ihr was zur Stack, also zum Katalog-Integration sagen?
Ja, das ist gerade in Arbeit, da arbeiten Tim Schaub und Matthias Mohr dran. Und die ersten Vorarbeiten dazu haben wir schon gelegt, auch mit den Unterstützungen für WebGL, Teillayer mit Geotiff und dergleichen. Und das ist im Prinzip ein Katalogsystem, das drüber liegt. Und es wird eben Unterstützung geben für diverse Aspekte dieses Kataloges, wo man dann einfach die URL angibt von dem Katalog und dann entweder direkt, wenn das schon der Endpoint ist, wo es Daten gibt, direkt zu den Daten kommt für die Darstellung, oder eben eine Datenstruktur bekommt, wo man auswählen kann, was man sieht. Damit kann man dann Timeslider und dergleichen auch implementieren.
Es sind also 2 absolute Experten auf jeden Fall an dem Thema dran, mit Matthias Mohr und mit Tim Schaub. Halte ich für realistisch, dass das zeitnah irgendwann kommt.
Danke. Für eine Frage hätten wir noch Zeit. Gibt es noch was aus dem Publikum?
Wie wiederholst du? Wir wiederholen es dann.
Hallo, ja. Ich wollte nur fragen, die Geometry Type JS, wieso ist die in der jetzigen Version weggefallen? Ich bin gerade dabei, eine 4er-Version bei uns auf die 7er umzuarbeiten und habe die vermisst. Und jetzt stehen die als Magic Strings überall und ich wundere mich. Hat das Gründe bestimmte oder ist das nur?
Ja, das hat Gründe. Das hat auch zu tun mit dem, dass man im Editor möglichst leicht schreiben können soll, den Code. Und TypeScript bietet die Möglichkeit sogenannter Union Types, die genauso type-safe sind wie Enum, aber in JavaScript wesentlich mit der Unterstützung von TypeScript, was wir zwar nicht verwenden, aber was die Editoren, die wir verwenden, alle können, ist das leichter für uns zu warten und für den, der den Code schreibt, auch leichter zu verwenden. Also wir haben sämtliche String-Enums haben wir entfernt in der Version 7. Wir werden wahrscheinlich auch noch mit einem nächsten Breaking Change auch noch die Number-Enums entfernen und das auch mit Union-Types machen.
Danke.
Eine Frage würde vielleicht noch reichen, weil es wird nicht so viele Raumwechsel geben, weil das Thema gerade bleibt. Aber sonst machen wir kurz Pause. Vielen Dank.